Tauziehen.
Der Podcast zu Politik und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib. Und heute reden wir über das Thema Rassismus im Sport. Und Nina, du bist Referentin für Demokratieförderung im Sport für die DSJ und den DOSB.
Ja, hallo. Hallo zusammen. Hallo Nico. Und Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in zwei Demokratieförderprojekten.
Ja, so ist das. Und aktuell ist ja so unglaublich viel los in Welt und Politik und in Deutschland. Wir kriegen vielleicht bald eine neue Bundesregierung, die diskutiert ganz viel. Und wir haben uns aber bewusst entschieden, heute mal wieder eine inhaltliche Folge zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass jetzt die internationalen Wochen gegen Rassismus aktuell sind und wir das Thema platzieren wollten, aber uns sowieso auch schon lange mit dem Thema auseinandersetzen wollten hier im Podcast. Aber ich habe gemerkt, Nina, du bist uns so ein bisschen fremd gegangen. Du warst nämlich in einem anderen Podcast zu Gast und das Thema war so aktuell, dass wir da ganz kurz mal drüber reden wollten. Also dürfen unsere HörerInnen da auch reinhören und warum?
Also sie dürfen auf jeden Fall. Ich war eingeladen in den Podcast Berufsjugendlich, den wir auch selber ja regelmäßig hören. Und bei der Folge zur Bundestagswahl, also zu den Wahlprogrammen, haben wir ja auch aus diesem Podcast Analysen mit herausgenommen und hier mit eingebracht und uns darauf bezogen. Genau, der Podcast ist von Anna Grebe und Jendrik Peters und die letzte Podcast-Folge, ging zu dem Thema 551 Fragen der CDU-CSU-Fraktion, also diese kleine Anfrage, die jetzt stark diskutiert worden ist zur politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen, so wurde das, diese kleine Anfrage überschrieben. Und ich habe da die Gelegenheit gehabt, Gästin zu sein und zu versuchen, ein bisschen das Thema einzuordnen. Mir war sehr wichtig, das auch zu kontextualisieren, also nochmal drauf zu schauen, warum das vielleicht auf Empörung getroffen hat. Und und am Ende habe ich mir eigentlich dann nochmal gewünscht, und der Wunsch ist auch weiterhin da, dass wir, glaube ich, miteinander ins Gespräch kommen müssen, was eigentlich die Rolle einer kritischen Zivilgesellschaft ist. Weil das steckte ja so ein bisschen dahinter, das in Frage vielleicht zu stellen, vielleicht. Und was streitbare, wehrhafte Demokratie eigentlich bedeutet. So, das war die Kurzform, aber ich würde sagen, hört rein, genau in diese Folge von Berufsjugendlich.
Ja, ich habe es gehört, ich fand es spannend.
Ja, apropos spannend, Nico, du bist auch woanders unterwegs gewesen oder vielleicht woanders als Tauziehen, aber gar nicht so viel woanders als dein Job, ne? Willst du berichten?
Genau, ich war beim Podcast Sportgebabbel vom Landessportbund Hessen zu Gast und habe dort ganz viel über Werte des Sports und wie diese im Sport bearbeitet werden können, wie sie einfließen in die Vereinsarbeit gesprochen. Und ist, glaube ich, eine sehr spannende Aufnahme gewesen, weil auch mal ein anderes Format. Und ich glaube, es ist auch sehr interessant für viele Menschen, da mal reinzuhören. Vor allen Dingen diejenigen, die sich noch nicht so sehr mit der Thematik auseinandergesetzt haben.
Okay, schön. Ich werde auch reinhören. Ich hab schon Werbung dafür gemacht, aber noch gar nicht reingehört.
Und, ich habe quasi Vorschusslorbeeren.
Ja, klar. Ich weiß ja, dass das total gut sein wird. Also ich bin gespannt. Ja, vielen cool. Dank für den Einblick, Nico. Und wir haben so üblicherweise unser Format, um in das Thema reinzukommen. Mhm. Das Thema Rassismus hast du schon gesagt und Rassismus im Sport. Wir haben gesagt, es ist eher eine Überblicksfolge heute und wir werden zukünftig uns dann auch nochmal mit Einzelfänomenen auseinandersetzen. Es gibt nämlich ganz viele Rassismen und das würden wir gar nicht schaffen, heute das so komprimiert gut da und vollständig darzustellen. Also ist das gar nicht unser Anspruch, sondern wir wollen erstmal schon mal reinkommen in das Thema. Und um gut in ein Thema reinzukommen, haben wir Mitbringsel dabei. So, und ich fange jetzt vielleicht mal an. Eigentlich habe ich nämlich drei dabei und ich mache es aber schnell. Das erste Mitbringsel, Nico, jetzt musst du mal beschreiben, was ich gerade mache.
Okay. Nina hebt ihr Bein und zeigt mir ihre Socken. Und da steht, mein Verein, ich schätze mal, gegen Rassismus. Das war, glaube ich, eine Aktion, die DSJ letztes Jahr durchgeführt hat, wo Vereine aufgefordert wurden, mitzumachen und zu zeigen, wie sie sich gegen Rassismus engagieren. Und ich habe mir tatsächlich sogar heute noch mal die Videos angeschaut. Also da haben auch viele AthletInnen zu aufgerufen, sich daran zu beteiligen.
Genau, es ist jetzt auch noch mal eine Ausschreibung demnächst im Rahmen der internationalen Wochen. Und das ist ein kleiner Preis oder ein wichtiger Preis auf jeden Fall von im Rahmen des Antirassismusprojekts, das in DSJ und DOSB umgesetzt wird. Und dazu erzähle ich aber auch gleich noch mal was.
Ja, so. Sehr schön. Zwei ist eine Karte, eine Postkarte. Da steht drauf, Rassismus ist keine Meinung, wir wollen Vielfalt leben. Und das ist von dem Bündnis Zusammen für Demokratie, die ein Zusammenschluss von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen sind, die sich eben für eine starke Demokratie einsetzen und, finde ich, sehr greifbare und gute Slogans und Materialien haben.
Kann man auch bestellen, Poster, Banner und so weiter. Wurde vor allen Dingen erstmal auch entwickelt im Hinblick auf die Bundestagswahl, aber soll auch darüber hinaus wirken, weil wir ja wissen, dass das Thema Demokratie jetzt nicht nach der Bundestagswahl erstmal vorbei ist, sondern
hoffentlich.
Wir noch viel arbeiten werden daran. Genau. So, und jetzt ist das
Nummer drei.
Das ist jetzt ein bisschen provokativ.
Jetzt habe ich Ninas Handy in der Hand. Das ist eine Karikatur. Und da ist vielleicht der Dom oder ein ähnliches Gebäude im Hintergrund und ein Reporter fragt eine Frau, vor einem Amokläufer welcher Nationalität hätten Sie am meisten Angst? Und das ist ein bisschen provokativ, aber so sind Karikaturen natürlich. Aber deutet natürlich die aktuelle Debatte, die wir erleben, an, dass mediale Berichterstattung offensichtlich abebbt, wenn ein Amokläufer, ein Attentäter keinen Migrationshintergrund hat, was wir jetzt bei dem schrecklichen Anschlag in Mannheim erlebt haben. Mhm. Ja, also du hast ja ganz viele Themen aufgemacht mit deinen drei kleinen Mitbringseln.
Aber ja, ich habe jetzt...
Die greifen wir ja auch auf.
Genau,
auch ein etwas größeres Mitbringsel dabei. Aha. Ich muss gucken, ob ich es richtig rummache. Genau, also es gehört quasi zusammen.
Ja, das ist ein Projektblatt oder ich glaube, das ist ein Auszug von eurer Ausstellung, kann das sein?
Richtig.
Also ich sehe zwei DIN A4 Blätter von dem Projekt Demos. Ich habe ja eben bei der Begrüßung gesagt, Nico arbeitet für zwei Demokratieförderprojekte. Eins davon ist Demos bei der Sportjugend Hessen. Und ich weiß, dass ihr so Plakate entwickelt habt, eine kleine Ausstellung. Und ein Plakat oder ein Thema ist Rassismus im Sport. Das steht auch als Überschrift und sozusagen die Unterüberschrift lautet Bemerken, Begegnen, Bekämpfen mit Ausrufezeichen am Ende. Und man sieht Bilder, sehr bekannte Bilder aus dem Thema Rassismus im Sport, also mit Sportbezug. Und auch Texte, die wiederum sicherlich ein bisschen erklären, wo die Problematik liegt und vielleicht auch ein bisschen anregen, selber tätig zu werden gegen Rassismus. Das wäre jetzt meine Interpretation, weil ich kenne die Ausstellung noch nicht. Ich weiß nur, dass ihr davon immer erzählt habt.
Ja, die hängt in unserer Bildungsstätte in Wetzlar, in unserem Camp im Edersee mittlerweile, bald auch in der Sportschule hier in Frankfurt. Und vielleicht noch so viel dazu, uns war das wichtig, im Rahmen dieser Ausstellung auch bildhaft zu arbeiten, deswegen auch mit diesen ikonischen Bildern, also da ist auch das berühmte Bild von Tommy Smith und John Carlos dabei, bei den Olympischen Spielen 1968, und um irgendwie die Menschen reinzuholen über so einen Blickfang wie ein Bild. Und vielleicht, was mich besonders stolz macht, begeistert, wie auch immer, was ich super finde an der Ausstellung, ist, dass die jetzt seit einiger Zeit in der Bildungsstätte hängt und dadurch quasi immer wieder eine Intervention zu dem Thema ist. Und mich die KollegInnen, der Menschen, die in der Bildungsstätte arbeiten, ansprechen darauf, dass Gruppen das annehmen und darüber diskutieren, davor stehen bleiben. Und was mich irgendwie besonders gerührt hat, war, dass eine Person aus dem Putzpersonal auf mich zukam, die jetzt auf den ersten Blick keine eigene Betroffenheit mitgebracht hat, aber sagte, sie findet es so wichtig, dass wir auf das Thema aufmerksam machen. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil das vielleicht erstmal die Zielgruppe war, die wir nicht so ganz im Blick hatten und dann gemerkt haben, okay, das wirkt halt in das Haus hinein.
Schön. Ja, danke, Nico, fürs Mitbringen. Und ich schaue mir nach der Folge es auch an. Und gibt es denn auch die Bilder irgendwie zu sehen im Netz?
Kann man genau, also das gibt quasi zu der Ausstellung auch noch einen Online-Begleitinhalt. Und den verlinken wir auch noch in den Shownotes. Da sind auch ganz viele Materialien nochmal gesammelt zum Thema Rassismus im Sport.
Super.
Genau, so, jetzt sind wir eigentlich schon voll drin im Thema. Das war ja ganz klug, dass wir die Kategorie wieder eingeführt haben mit dem Mitbringsel. Und vielleicht machen wir jetzt nochmal so zum Einstieg, warum wir jetzt hier uns mit dem Thema beschäftigen als weiße Personen und das auch sehr bewusst machen. Hast du denn schon gemerkt, dass das auch auf kritische Reaktionen gestoßen ist? Oder warum würdest du sagen, dass wir uns mit dem Thema hier und heute beschäftigen in unserer Position?
Ich habe tatsächlich eher positive Reaktionen bis jetzt gehabt, wenn ich mich mit dem Thema Rassismus im Sport auseinandergesetzt habe. Allerdings habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt in der Öffentlichkeit vor einigen Jahren, als wir noch kein Projekt hatten in DSJ und DOSB. Und das bedeutet auch, dass ich so lange als weiße Person über Rassismus öffentlich gesprochen habe, also verstärkter, solange eben nicht die entsprechenden Personen hier waren, die vielleicht eine Kompetenz, aber vielleicht auch eine gewisse Betroffenheit mitbringen. Nicht zwingend, aber nochmal ganz aus einer anderen Position heraus sprechen können. Und das ist für mich wichtig, als weiße Person einerseits Ally zu sein, also Verbündete, und auch so Möglichkeiten, Raum zu schaffen, den ich habe oder zu nutzen, den ich habe, aber eben auch zu gewissen Momenten auch anderen eben den Raum mitzugeben, also so, und es nicht als meinen Raum zu sehen. So, das war sozusagen so meine Erfahrung in der Vergangenheit zu dem Thema Rassismus. Wie ist es bei dir?
Ja, das würde ich.
Als weiße Person, weil du machst auch viele Workshops, wir kommen gleich nochmal drauf zum Thema.
Genau, also ich arbeite quasi auch in der Bildungsarbeit mit dem Thema und ich würde das voll unterstreichen. Ich habe das Gefühl, dass zum Glück viel mehr Stimmen hörbar und sichtbar geworden sind in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Bereichen. Also sind es jetzt AthletInnen wie Carlotta Nwajide als bekannte Ruderin oder sind es Journalisten wie Philipp Avonou oder Menschen in der Forschung wie Rachel Etze, die jetzt eine breitere Öffentlichkeit bekommen, um Themen zu platzieren. Und dann ist es natürlich total wichtig, genau diese Kombination aus Betroffenheit und Kompetenz in dem Themenfeld auch der Raum zu geben. Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, bei mir bemerkt, dass, wenn ich so drüber nachdenke, ist Rassismus irgendwie das Thema, was mich politisiert hat. Also noch vor allen anderen Themen habe ich mich, wenn es um gesellschaftspolitische Themen ging und Ungleichheitsfragen, dann war Rassismus immer ein großes Thema für mich. Das zieht sich irgendwie von der Jugend an durch. Im Studium auch hat mich das immer sehr bewegt und ich habe immer gemerkt, ich habe so ein Bewusstsein, mich damit auseinanderzusetzen zu wollen und auch eine Lust und auch ein Widerstand in mir zu sagen, ich muss das auch als weiße Person tun, weil ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der Rassismus immer weiter reproduziert wird und diese Auswirkungen hat, über die wir auch noch sprechen. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch bewusst mir das Thema angenommen. 2020 quasi in Corona-Zeiten haben wir uns noch intensiver damit beschäftigt, auch im Bildungsbereich, da reden wir auch gleich noch drüber. Und finde es aber großartig, dass eben noch viel, viel mehr Stimmen jetzt dazugekommen sind.
Und in der nächsten Zeit haben wir ja vor, das nochmal zu vertiefen, andere Rassismen zu schauen und da anzuschauen. Und da haben wir auch geplant, dass wir Menschen mit besonderen Kompetenzen, die sich in dem Themenfeld besonders auskennen, einladen werden.
Richtig.
Nochmal eine persönliche Frage. Du bist weiß, aber du hast einen Nachnamen, der jetzt nicht, also mit einem Itch am Ende, so. Also eine gewisse vermeintliche Herkunft suggeriert zumindest. Hast du da irgendwann mal erlebt, dass das ein Nachteil für dich war? Oder hast du es vielleicht erlebt, aber konntest das nicht so framen oder so erkennen?
Ich meine, wir kennen uns jetzt voll gut, deswegen ist es, glaube ich, cool, dass du die Frage stellst. Ich habe das tatsächlich nicht so stark erlebt in meinem Leben. Es gab sicherlich Situationen, die mir aber nicht so bewusst aufgefallen sind. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich vom Äußeren her sehr, sehr gut in so einen deutschen Mainstream reinpasse und deswegen da nicht so stark adressiert werde und auch aus dem Bildungsbürgertum komme und viele Privilegien habe im Aufwachsen. Ich bin auch noch ein Mann, das kommt noch dazu. Das hilft auch meistens dabei. Über Intersektionalität reden wir auch bestimmt gleich noch. Aber ich glaube schon, dass das an manchen Stellen auffällt. Und was mich öfter mal betroffen macht, ist zum Beispiel jetzt die Postkarten.
Genau, das hatte ich so ein bisschen im Blick.
Aktion in Karlsruhe, also wo quasi einfach Menschen, die einen nicht, vermeintlich nicht deutschen Nachnamen haben, Abschiebetickets in den Briefkasten gesteckt bekommen haben. Und an den Stellen merke ich natürlich schon, dass das mit meinem Nachnamen auch eine Gefährdung einhergehen kann, die sich aber zum Glück in meinem Alltag nicht so stark niederschlägt. Aber an den Stellen, und das, ich nutze das auch nicht gerne, aber ich nutze das auch in Bildungssituationen, um das nochmal zu verstärken, dass eben diese vermeintliche Sicherheit, die sich hinter meinem Äußeren erstmal versteckt, dass die auch gar nicht so gegeben ist, vielleicht.
Danke, Nico. Du hast es richtig gesagt. Wir kennen uns gut, deshalb kann ich die Frage so stellen. Das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig. Das wäre nicht die erste Frage, die ich stellen würde, wenn ich Menschen treffe. Es wäre auch, glaube ich, nicht so cool, Menschen direkt zu reduzieren, eben auf einen möglichen Migrationshintergrund oder auch nicht. Aber ich weiß, dass du das ja auch als Thema hast in den Workshops. Deshalb habe ich das nochmal auch hervorgeholt. Aber es ist gut, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. Danke, Nico, dass du das nochmal eingeordnet hast. Und apropos einordnen, dadurch, dass du im Moment sich so intensiv auch mit diesem Thema auseinandersetzt, würde ich gerne dich bitten, kannst du uns so eine kleine theoretische Einordnung in das Thema geben, wie wir das üblicherweise haben bei den thematischen Folgen?
Genau, also vielleicht ein kurzer Schwenk. Rassismus ist natürlich ein Thema, das es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt. Es gibt auch viel, insgesamt viel Forschung gesellschaftspolitisch, im Sport leider noch nicht so viel. Auch eigentlich eine Leerstelle, auf die wir auch heute hinweisen, wo sich auch was tut, aber und auch interessante Erkenntnisse zutage kommen. Und es gibt natürlich jetzt verschiedenste Rassismusdefinitionen. Ich gebe mal eine, die wir nutzen hiermit. Und dann können wir die auch gerne ergänzen zusammen. Also wir definieren in unseren Bildungsformaten Rassismus als eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Also Menschen werden Merkmale zugeschrieben und dann gibt es eine Hierarchisierung. Manche Menschen sind besser, weiße Menschen sind besser, schwarze Menschen sind schlechter. Das ist die Hierarchisierung, die dann stattfindet bei Menschen, die rassistisch denken. Und das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, also Rassismus kam nicht aus dem Nichts, der war nicht plötzlich da, sondern dahinter versteckt sich eine Ideologie und die ist historisch gewachsen. Und die ist tief verwurzelt auch in der Kolonialzeit und hatte auch einen Zweck. Und zwar war der Zweck, die Kolonisierung der Welt in ein christliches Weltbild hineinzupassen. Weil das passt ja eigentlich nicht rein, quasi mit in so ein Thema wie Nächstenliebe. Passt natürlich nicht hinein, dass man Menschen unterdrückt und sie versklavt, die Ressourcen ihrer Länder ausbeutet, um sich selbst zu bereichern. Und deswegen wurde sozusagen eine sowas wie eine Rassenlehre etabliert, um quasi diese Ausbeutung zu rechtfertigen. Das muss man, glaube ich, wissen, wenn man sich mit Rassismus beschäftigt. Das ist nicht jetzt einfach da oder das ist nicht nur ein Vorfall, sondern Rassismus, und das ist quasi der nächste Schritt, ist eine Struktur. Und die ist sehr, sehr tief verankert. Die geht einher mit rassistischem Wissen, das wir alle teilen, jeder von uns und jede von uns. Und das geschieht eben nicht nur im Alltag von Betroffenen, also auch natürlich passiert das durch rassistische Witze oder Sprache, die verwendet wird. Und auch die Absprache von Zugehörigkeit. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt, den wir auch im Sport erleben. Und es passiert aber eben auch als Struktur. Das heißt, Menschen werden aufgrund dieser Zuschreibung Zugänge verwehrt. Beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt. Mhm. Da gab es ganz einfache Tests, habe ich letztens schon wieder was zu gelesen. Also eine Person mit meinem Nachnamen beispielsweise ruft an und möchte eine Wohnung, sich einen Wohnungsbesichtigungstermin irgendwie ausmachen und wird abgelehnt. Und dann ruft eine Person, die Müller heißt, an oder Reib, die ein bisschen mehr Migrationsgeschichte, persönliche Migrationsgeschichte hat als ich. So. Und die wird eingeladen. Und das kann man, das wäre jetzt anekdotisch so, aber das kann man empirisch nachweisen, dass das so ist. Und das ist dann die Komponente, wo es strukturell wirkt in der Absprache von Zugängen, aber eben auch in, als Grundlage eben für Alltagsrassismus, für Hass, für Gewalt, die sich aufbaut, weil ein strukturelles Minderwertigmachen von Menschen stattfindet. Und das ist ja, das habe ich ja mit diesem Schwenk zum Kolonialismus schon gesagt, es geht darum, Machtverhältnisse zu etablieren und auch zu erhalten. Deswegen ist es auch so schwierig, dagegen zu arbeiten, an dieser Struktur, weil das total schwierig ist, sich seine eigene Verfasstheit da drinne bewusst zu machen und auch zu erkennen, es geht vielleicht auch darum, Macht abzugeben. Beim Thema Repräsentation kommen wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen dazu. Genau, und das sind jetzt so ein paar Aspekte vom Rassismusverständnis, die, glaube ich, relevant sind, um zu verstehen, auf welcher Ebene wir gerade miteinander sprechen. Mhm. Und was sozusagen Rahmenbedingungen sind. Vielleicht habe ich auch noch was vergessen und das kannst du gerne ergänzen.
Gerade an der Stelle nicht. Also vielen Dank. Also es gibt du hast ja schon gesagt, das ist eine Definition, es gibt ganz viele, aber ich finde es jetzt schon mal eine sehr, sehr hilfreiche Einordnung mit so wichtigen großen Themen. Man müsste jetzt eigentlich über jedes Einzelne noch mal ganz lange sprechen, ehe man das durchdringt. Was heißt Struktur, was heißt Macht? Mhm. Na, so all diese ganzen Geschichten. Mir wäre es nochmal an der Stelle wichtig, kurz einzuordnen, dass Rassismus nicht synonym genutzt werden kann, also gleich genutzt werden kann mit sowas wie fremdenfeindlich oder ausländerfeindlich. Das wird ja ganz oft gemacht, ne? Also auch bei so Polizeistatistiken oder anderen so strukturellen Erhebungen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil Fremdenfeindlichkeit wirklich nochmal jemand anders macht. So. Und es ist ein fremder Mensch, der da ist. Es ist schon mal eher ein, sagen wir mal, sehr schwieriger Begriff, um es freundlich auszudrücken. Ausländerfeindlich trifft natürlich auch nur einen kleinen Teil der Personen, die von Rassismus betroffen sind oder sein können. Und da möchte ich einfach nur noch mal mitgeben, gut zu überlegen, welche Begrifflichkeiten man wann nutzt oder auch nicht nutzt. Und da ein bisschen, das sozusagen für sich einzuordnen. Und dieses ganze Thema wir und die anderen haben wir auch noch mal auf einer anderen Tonspur bei dem Aufnahmen Nationalismus und Nationalismus und Patriotismus. Oh Gott, es ratterte gerade bei mir.
Tolle genau. Begriffe übrigens.
Ja, haben wir da auch ein bisschen drauf abgestellt. Ja. Also nicht nur, aber ein bisschen.
Genau, was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, dass diese Strukturen eben nicht nur von einer weißen Mehrheitsgesellschaft internalisiert sind, sondern eben auch von Menschen, die schon betroffen sind. Mhm. Also es gibt so ein Zitat von Muhammad Ali, das habe ich der Humboldt-Uni geklaut und Tina Nobis, die nutzen das in ihren Präsentationen. Und er hat gesagt, ich paraphrasiere jetzt mal kurz, dass quasi alles, was er gesehen hat, alles, was gut war, im Fernsehen oder in Literatur, war weiß und alles, was schlecht war, war schwarz. Also und damit ist er aufgewachsen und hat dann von sich aus angenommen, dass er auch schlecht ist und ein schlechterer Mensch und weniger wert. Und das ist irgendwie das Perfide an Rassismus, dass der so wirkt, dass auch quasi die Menschen, die betroffen sind, sich dieser Struktur unterordnen. Und umso großartiger ist es eben, dass es so viele Menschen gibt, die aufstehen und sehr bewusst dagegen auch antreten und kämpfen.
Genau, also das ist die Idee einer sogenannten weißen Norm, ne? Genau. Also das Weißsein ist Normalität, alles andere ist abweichend. So wird es dargestellt und so ist es ja zum Teil sogar auch, also von Medien oder anderen Dingen, die du schon berichtet hast, so wird es ja gelebt. Ja? Also der Rassismus wird so gelebt. Und wie du sagst, es gibt gerade ganz viel, auch so eine Black Bewegung, so Menschen, die betroffen sind von Rassismus, die halt ihre, also die bewusst das Thema auch spielen und Gegenentwürfe zeichnen oder zumindest Angebote machen. Mhm. Wir kennen es ganz stark ja auch aus einer, zum Beispiel Musik, ne? So, das ist genau ein Feld, wo das schon kulturell lang so verankert wird.
Total. Ich finde, was ich immer augenfällig finde, ist beispielsweise in der Medizin, dass ganz viele Lehrbücher wirklich und auch Medikamente getestet, aber auch Lehrbücher, wie sie aufgebaut sind, nur an weißen Menschen anzeigen, wie man
behandelt. Weißen Männern meistens.
Weißen Männern obendrein, genau. Und das ist natürlich offensichtlich Quatsch, weil Medizin ja alle Menschen betrifft. Genau.
Bevor wir vielleicht zum Sport gehen, ich weiß nicht, ob du da auch schon den Schwenk machen wolltest, also nochmal stärker auf den Sport zu schauen. Ich beschäftige mich ja stark auch mit Rechtsextremismus und mit diesem Feld und vielleicht da auch nochmal die Sensibilisierung. Es gibt, sagen wir mal, neu, aber so neu ist es nicht, in den letzten 20 Jahren verstärkt gespielt, ein Rassismus ohne Rassen. Und da geht es eher darum, also der Begriff, den zum Beispiel die identitäre Bewegung, eine rechtsextreme Bewegung in Europa sehr stark nutzt, ist, oder wie man es dann erklären kann, ist Ethnopluralismus. Mhm. Und da geht es eigentlich um die Idee, dass es Kulturen auf der Welt gibt und die Kulturen haben, und bitte alles in Anführungsstrichen lesen und hören gerade, haben natürliche Lebensräume. Und das heißt, Menschen einer bestimmten Kultur sind so geprägt von dieser Kultur, die eine natürliche Kultur ist, auch wieder in Anführungsstrichen, dass die Menschen in diesem natürlichen Lebensraum, Anführungsstrichen, da ihren Platz haben, aber in anderen Regionen der Welt halt nicht. Ja. Das ist eine andere Form des Rassismus. Und weil wir ja ganz oft auch so über sowas wie interkulturelle Begegnungen sprechen, und das ist ja die meisten Menschen, die solche interkulturellen Feste machen und solche Ansätze fahren, haben ja was Gutes im Herzen erstmal und eine schöne Idee so. Aber es ist sehr anschlussfähig zu diesen, zu dieser rechtsextremen Ideologie. Und das möchte ich einfach auch nur noch mal mitgeben als Information. Wer sich da noch mal reinlesen möchte, findet da auch dann einen Link in den Shownotes.
Ja, das ist so in Anführungsstrichen intellektuelle Ausweichbewegung, weil es einfach natürlich nicht mehr haltbar ist, dass es sowas gibt wie Menschenrassen. Mhm. Das ist so oft widerlegt, auch auf biologischer Ebene, dass dann eben diese kulturalisierende Komponente da reinkommt und darüber eine Unvereinbarkeit geschaffen werden soll und natürlich auch Kulturen über andere erhoben werden.
Das ganze Thema Remigration ist im Prinzip der Ausdruck dessen in der Praxis.
Ja.
Rassismus im Sport.
Rassismus im Sport.
Magst du da noch mal ein bisschen erzählen, wo taucht der da so auf? Also im Prinzip haben wir eben gelernt, eigentlich überall. So, also jetzt können wir schon fertig sein mit der Folge. Das Thema ist durchbesprochen, aber Spaß beiseite. Magst du ein bisschen erzählen dazu?
Genau, also da könnte man natürlich jetzt auch groß und breit und ganz viel erzählen. Ich glaube, so ein paar Punkte wollen wir setzen oder würde ich gerne setzen. Zum Beispiel passiert es ganz oft, dass es rassistische Zuschreibungen gibt. Und zwar quasi, man spricht dann manchmal auch von sowas wie positivem Rassismus. Also Menschen, beispielsweise oder schwarzen Menschen, wird zugeschrieben, dass sie besonders schnell und besonders stark sind. Und das wird erstmal positiv auch geframed, dass sie quasi über ihre körperlichen Fähigkeiten dann besondere sportliche Leistungen erbringen können. Und wenn man sich das natürlich aber sportwissenschaftlich anschaut, ist das dann komplett unhaltbar, weil das nicht stimmt. Und weil dann Menschen auch über quasi Kontinente hinweg nur aufgrund ihrer Hautfarbe einer Kultur oder einem Körpertyp zugeschrieben werden.
Und einer Position im Sport eventuell auch.
Genau. Das wäre jetzt quasi der nächste Schritt. Aber ich wollte quasi nochmal darauf eingehen, dass das sind ja erstmal, und das merke ich auch in der Bildungsarbeit oft, dass viele Menschen sagen so, hey, aber das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern ich will ja eine Fähigkeit anerkennen. Und was da aber dahinter steht, ist, dass aberkannt wird, dass natürlich total viele Faktoren bei sportlicher Höchstleistung mit reinspielen. Und das kann man ja fast alle SuperathletInnen fragen, da würde niemand sagen, dass damit bin ich geboren worden, sondern das war alles harte Arbeit. Das sind quasi die 1000 Stunden, die die Menschen in Trainingshallen, auf Plätzen, wo auch immer verbringen, um diese Fähigkeiten, die sie haben, wo sie vielleicht auch einen biologischen Vorteil haben, unabhängig ihrer Herkunft, diese sozusagen so auszubilden, um Höchstleistung zu erbringen, dass das quasi nicht anerkannt wird, das ist schon auch problematisch. Und das merkt man auch, dass das eine sehr verkürzte Debatte ist. Mhm. Ich habe da den verlinken wir euch auch, einen ganz tollen Sport Insight Podcast zugehört mit Philipp Avonou, der das Thema auch nochmal sehr, sehr gut aufmacht und auch in verschiedensten, ja, mit verschiedensten Studien auch beleuchten kann. Und das, was du gerade gesagt hast, ist das sogenannte Racist Stacking. Mhm. Das ist ein Begriff, der jetzt auch über eine Studie von Professor Tina Nobis hier in Deutschland auch bekannter geworden ist, wo sie untersucht hat, auf welchen Positionen werden denn schwarze und BIPOC-Personen eingesetzt im Fußball an der Stelle. Und da kam heraus, dass die überdurchschnittlich oft in Positionen eingesetzt werden, die mit Kraft und Schnelligkeit assoziiert werden, und überdurchschnittlich selten auf Positionen, die strategische Fähigkeiten benötigen, wie beispielsweise Torhüter oder zentrale Mittelfeldspieler. Und wenn man dann eben gegenüberlegt, dass es quasi eigentlich keine Vorteile gibt durch die Herkunft, dann merkt man, dass da irgendwas schief sein muss und dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie Rassismus strukturell wirkt. Weil man ja den TrainerInnen vielleicht erstmal gar nicht Böses unterstellen will, wenn sie ihre SportlerInnen fördern, aber vielleicht einfach Bilder im Kopf haben. Und dass eben der schwarze junge Mann, der ins Fußballtraining kommt, erstmal auf der Außenbahn immer eingesetzt wird, vielleicht aber an ganz anderen Stellen super Fähigkeiten hätte. Und andersrum, der weiße junge Mann, der gar nicht Torwart sein will, aber immer auf Torwart gestellt wird, dann vielleicht auf einer Position spielt, die für ihn gar nicht passend ist.
Man sieht ja auch daran, es ist ja beim Profisport nicht so, dass ein Trainer dann quasi diese Position besetzt, sondern das ist ja ein ganzer Bildungsprozess. Also ein Prozess ab Kindheit quasi, und dass da viele genau diese Vorstellung haben und immer wieder das weiterführen und nicht durchbrechen. Und das zeigt diesen strukturellen Rassismus, den es in der gesamten Gesellschaft gibt, weil es eben dann nicht Einzelpersonen sind, sondern es ist eine ganze Struktur, die das stützt.
Total, ne? Ja. Mhm. Die Studie verlinken wir euch auch. Und da schaut ihr einfach nochmal rein. Das ist einfach sehr interessant. Was sich auch zeigt, ist tatsächlich, dass ja im Spitzensport die Durchlässigkeit dann doch relativ hoch ist. Weil irgendwann kann Leistung auch nicht mehr ignoriert werden. Also wenn Menschen sehr gut sind in einer Sportart, dann werden sie, und sehr, sehr, sehr gut sind, dann werden sie auch manchmal nach oben gespült, dass Menschen, die nicht weiß sind, dann noch andere Hürden haben, unbehalten. Das ist auf jeden Fall so, und das ist ein Missstand, der auch bearbeitet werden muss. Aber das ist tatsächlich so. Also ein Leroy Sané wird spielen, weil es einfach ein super guter Fußballer ist. Was aber eben nicht passiert, und das finde ich auch nochmal augenfällig, das wurde auch sich angeschaut, dass schwarze Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, BIPOC-Personen in Führungspositionen im Sport total unterrepräsentiert sind. Die Studie schaute sich auch an, wie viele Menschen Führungspositionen im Fußball in Deutschland innehaben, und das waren 97% weiße Personen. Das sind an vielen Stellen auch Closed Shops, weil das, glaube ich, elitäre Zirkel sind, wie die sich gegenseitig besetzen. Okay, sehe ich. Aber in der Massivität ist das schon sehr augenfällig. Und das trägt sich nicht nur in die Spitzenpositionen weiter, sondern das geht quasi bis in die Vereine vor Ort zurück. So dass wir da ein großes Problem haben mit der Repräsentanz. Gar nicht so sehr mit der Teilhabe am Sport. Das sieht man ja auch in den Zahlen vom Sportentwicklungsbericht und so. Aber vor allen Dingen eben in den Führungsehrenämtern und in den Ehrenämtern allgemein. Und da müssen wir uns dann, glaube ich, eingestehen, dass wir da auch Zugangsbarrieren haben, die manchmal bewusst vielleicht auch wirklich da sind, in den meisten Fällen wahrscheinlich unbewusst, aber abgebaut werden müssen.
Mhm. Vielleicht ein Beispiel aus dem Sport zu dem Thema Intersektionalität, weil du das eben auch schon erwähnt hast. Intersektionalität bedeutet, ergänzt mich gerne, Nico, dass es eben nicht nur eine Diskriminierungsform manchmal gibt, sondern mehrere gleichzeitig. Also eine Person, die zum Beispiel eine BIPOC-Person ist, also schwarz oder People of Color, also einen anderen sichtbaren Migrationshintergrund haben oder auch sich nicht weiß sind. Und gleichzeitig Frau beispielsweise. Und da gibt es dann Mehrfachdiskriminierung. Und diese Mehrfachdiskriminierung gut zu bearbeiten, bedeutet eben intersektional zu denken und das mit im Blick zu behalten, weil sich das verstärkt. Also sozusagen verschiedene Diskriminierungsformen verstärken dann die Diskriminierung. Nur ein Vielfaches und ein Beispiel, die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya, die ausgeschlossen worden ist aus ihrer Sportart aufgrund von körperlichen Werten, die nicht der Norm entsprechen. Da sieht man halt eben, dass die Frage von Umgang mit Weiblichkeit ein Thema ist. Weshalb gibt es Normen dafür, was als weiblich gilt und als Frau gilt im Sport, aber nicht als männlich und Mann. Also es gibt keine Mindestnormen für Männer sozusagen. Und man sieht es eben aber auch, dass da unterschiedliche Voraussetzungen nicht mitgesehen werden. So.
Ja. Genau. Ja, total. Und gerade schwarze Personen sind viel häufiger oder schwarze Frauen sind viel häufiger von diesen Geschlechtertests betroffen. Bei Wettbewerben kann man auch nochmal nachhören in einem Podcast Flutlicht an, wo ich auch und wo du auch schon mal zu Gast warst, mit Rachel Etze, da berichtet sie auch nochmal darüber. Und haben wir jetzt zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen erlebt, da hatten wir auch in der Anti-Feminismus-Folge, in der Geschlecht- und Gleichberechtigung-Folge drüber gesprochen, genau.
Genau, Nico, du hattest, also machst regelmäßig Workshops. Und hast du eben schon erzählt und mich, also Workshops zum Thema Rassismus im Sport. Und mich würde nochmal interessieren, da kannst du vielleicht auch nochmal Beispiele aus sozusagen diesem Themenfeld nochmal zeigen. Was hast du aus diesen Workshops so mitgenommen? Welche Erkenntnisse hast du da, wenn so nach diesen ganzen Workshops, die du gemacht hast, deinen ganzen Erfahrungen?
Ja, also die sind natürlich immer unterschiedliche Zielgruppen. Wobei eine Sache eint, das ist schon das Publikum, mit dem ich da arbeite, das ist in großen Teilen weiß. Wir haben das viel mit Freiwilligendienstleistenden, habe ich die durchgeführt, aber auch mit Menschen, die sich für Integration im Sport einsetzen. Und ich glaube, was mir oft auffällt, insbesondere bei Menschen, die sich stark mit dem Thema Integration im Sport identifizieren, dass man sehr gut darauf achten muss, dass keine Angegriffenheit vorkommt. Also die Menschen fühlen sich erstmal angegriffen, wenn man ihnen ein bisschen diesen Spiegel vorhält, dass es strukturellen Rassismus gibt. Und es ist augenfällig, dass dann vielleicht Menschen, die sich eigentlich mit so einem Themenfeld auseinandergesetzt haben, sich da angegriffen fühlen. Und dass da vielleicht das Rassismusverständnis noch nicht tief genug durchdacht wurde. Und das ist schon so eine Erkenntnis, die mich immer wieder auch prägt und die mich treibt. Aber was wir so ein bisschen machen oder was ich versuche in den Workshops, ist sozusagen ein Lernraum aufzumachen, der fehlersensibel ist. Also der es eben auch erlaubt, dass Menschen offen Dinge sagen können und dann können die auch eingeordnet werden. Natürlich, wenn jetzt jemand rassistisch oder diskriminierend redet, das würde man ja auch in jedem anderen Workshop-Format machen, dann gibt es Grenzen, aber eben schon auch die Flexibilität zu haben, Menschen auch zu gestatten, vielleicht erstmal zu reden und dann das einordnen zu können. Und was ich sehr hilfreich finde, insbesondere mit Menschen, die keine eigene Betroffenheit haben, vor allen Dingen darüber zu sprechen, wie die Wirkweisen von Diskriminierung sind. Also diese ganzen Faktoren, die wir gerade aufgezählt haben, was zu bewusstem Ausschließen oder unbewusstem Ausschließen führt, aber eben auch, dass Menschen sich überhaupt nicht angesprochen fühlen von Angeboten, dass sie das Gefühl haben, dass sie von vornherein anders gemacht werden. Das passiert im Sport tatsächlich wirklich häufig. Kann man auf der großen Bühne, haben wir erlebt, wenn Fußballern abgesprochen wurde, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, wenn die AfD fordert, dass Nationalteams eher sind wie Handballer, wo ganz viele weiße junge Männer spielen. Da merkt man, dass es gibt quasi ein Denken von wir und die anderen. Das hast du ja eben auch gesagt und das erleben wir im Sport auch sehr oft. Und das erleben natürlich auch die Menschen, die als die anderen kategorisiert werden und die fühlen sich da nicht angesprochen. Wenn man diesen Perspektivwechsel reinkriegt, dann hat das einen Effekt. Und ich rede eigentlich total gerne mit den Menschen über Identität. Weil ein Merkmal von Rassismus und auch von allen anderen Diskriminierungsformen ist ja, dass man eine Person oder eine Personengruppe auf ein Identitätsmerkmal festlegt und daran irgendwie festmacht, so sind die. Und wenn man das ein bisschen aufbricht, indem man mit den Menschen über ihre eigenen Identitätsmerkmale spricht und die schon erkennen, wie vielfältig das ist und wie unterschiedlich der eine Heinz zu dem anderen Heinz ist, die nebeneinander sitzen, dann tut das was, dann macht das was mit dem Raum und dann fällt es vielleicht leichter zu erkennen, okay, das kann irgendwie nicht die richtige Sicht auf die Dinge sein. Ja.
Okay, genau, also zum Thema Rassismus im Sport, ich glaube, da wollen wir ja auch noch viele Folgen zu machen, haben wir uns vorgenommen, aber vielen Dank für diese ersten Einblicke, also auch gerade in dieser Erkenntnisse aus den Workshops, weil ich glaube, das ist wertvoll zu wissen, wo sind da so die Ansatzpunkte und wo sind die Rückmeldungen und diese persönliche, ja, auch erstmal Abwehrhaltung kann ich total verstehen. Ja. Also ist nachvollziehbar, aber darauf zu verharren ist halt nicht die Lösung.
Total.
Sondern dann braucht es eben eine Öffnung des Herzens und wenn du das dann ein bisschen schaffst mit deinen Workshops, dann bin ich sehr froh. Also vielen Dank, dass du das machst.
Ich hoffe das. Vielleicht noch eine Sache, die ich auch hilfreich finde als Zugang, ist auch zu benennen, dass es erstmal relativ menschlich ist, in Stereotypen zu denken.
Das ist auch sehr bequem und gut fürs Hirn, so Schubladen.
Genau, und das Hirn ist auch ein bisschen so strukturiert, dass wir erstmal Informationen schnell verarbeiten und dann auf irgendwelches Wissen zurückgreifen. Ich hatte vorhin schon von rassistischem Wissen gesprochen, also darauf greifen natürlich auch zurück. Und ich glaube, der Lerneffekt ist der, wenn man merkt, okay, das reflektiere ich. Da habe ich Menschen zu schnell in eine Schublade gesteckt und beim nächsten Mal mache ich es vielleicht anders.
Ja, schön. Gut. Danke für die Ergänzung nochmal.
Aber genau, Nina, du hast am Anfang schon das Antira-Projekt erwähnt. Dazu will ich auch nochmal was hören. Was ist das und was passierte da?
Genau, ich habe zwischendurch ja immer mal wieder so ein bisschen erwähnt und ich habe die Socken gezeigt hier. Die Socken wurden übrigens im Rahmen von dieser Preisverleihung ein Verein oder mein Verein, ja, es ist mein und ein Verein, weil das M in Klammern ist, gegen Rassismus auch verschenkt und verteilt. Genau, also dieses Projekt ist seit 3 Jahren in der Deutschen Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund angesiedelt. Und die Idee dahinter war, diese Frage von strukturellem Rassismus auch gut zu bearbeiten. Also es gibt eine Säule, es gibt insgesamt 4, aber eine Säule ist zum Beispiel Haltung vermitteln. Da geht es dann darum, wirklich Bildungsprojekte auch zu entwickeln, und Module zu entwickeln, also Fortbildungsmodule zu entwickeln und Handreichungen. Das wird auch zusammen mit dem Niedersächsischen Basketballverband entwickelt. Aber es gibt auch noch andere sozusagen Tools und Instrumente, die da entwickelt worden ist. Also das ist die erste Säule, Haltung vermitteln. Die zweite ist Engagement zeigen. Das ist zum Beispiel bei dem Vereinspreis und den entsprechenden Öffentlichkeitsarbeiten, auch im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus und all diejenigen, die jetzt zuhören. Es gibt auch andere Initiativen, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber es gibt auch eben einen Kalender, wo verschiedenste Aktionen dargestellt werden. Schaut doch da rein und wenn ihr selber was macht, tragt es selber auch ein. Also da vielleicht einfach nochmal gucken und auch die DSJ und der DOSB mit dem Antirassismus-Projekt wird da auch noch einiges an Angeboten in den nächsten Wochen machen. Genau, das ist das zweite, Engagement zeigen. Und das dritte ist Strukturen nutzen. Und da haben wir die Möglichkeit eröffnet, verschiedene Personen in Mitgliedsorganisationen sozusagen als Beauftragte arbeiten zu lassen. Also das sind Antirassismusbeauftragte und die hatten die Möglichkeit, wirklich dieses Thema in der Organisation, in der Struktur so zu bearbeiten. Und der vierte Punkt, den du auch ganz oft jetzt schon angedeutet hast, ist das Thema Rassismus verstehen. Mhm. Also, dass wir festgestellt haben, auch in der Konzeption quasi dieses Projektes, dass es viel Information fehlt, dass wir wenig Forschung haben. Es gibt jetzt einiges, auch schon Sachen, die jetzt veröffentlicht worden sind in den letzten Jahren. Und das Forschungsprojekt jetzt im Rahmen des Antirassismus-Projektes, das wird jetzt im Laufe des Jahres 2025 veröffentlicht und da werden wir auch drüber kommunizieren. Genau, das sind die verschiedenen Säulen gewesen. Und es ist leider Gottes so, wie fast bei allen Projekten, dass es eben keine Verstetigung gibt und keine langfristige Förderung, sondern dieses Jahr ausläuft. Und dass schon die Frage ist, wie man strukturellen Rassismus gut bearbeiten kann in Form von Projekten. Also die Antwort ist wahrscheinlich nein, aber man macht es ja doch, um mal anzufangen und einen ersten Schritt zu tun. Was auch eine Erkenntnis ist gerade, ist, dass die Vernetzung halt zentral ist und es ist auch ein Baustein, dass eben dann Strukturen genutzt werden, indem wir auch ein Netzwerk gegründet haben. Ein NANIS heißt es. Das ist ein Netzwerk von Menschen, die betroffen sind und Expertinnen und alles gleichzeitig und andere, die eben zu dem Thema Rassismus im Sport sich vernetzen möchten und zusammenarbeiten möchten. Und die Intersektionalität, das haben wir auch festgestellt im Projekt oder beziehungsweise die hervorragenden ProjektmitarbeiterInnen, das Team dort, haben festgestellt, dass es wichtig ist, dass Rassismus intersektional eben gedacht wird. Also, dass es dann auch eben Anlaufstellen und Beratungsstellen geben müsste, die das auch mit in den Blick nehmen. Genau, das waren so, glaube ich, die wichtigsten Punkte aus diesem Projekt und auch in den Shownotes setze ich nochmal einen Link, sodass man das alles gut nachlesen kann.
Ja, also ich glaube, das war total wichtig, diesen Impuls zu setzen und gleichzeitig, wie willst du Strukturen verändern, wenn es keine Strukturen gibt, die das stützen?
So. Ja, so das einfach ist das. Ja. Genau.
Ja, genau. Ich würde gerne nochmal irgendwie einen Schwenk machen zu zwei, drei wichtigen Aktionen oder Institutionen oder Selbstorganisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil vielleicht die HörerInnen sagen, hey, wir wollen uns ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Du hast es schon gesagt, Internationale Wochen gegen Rassismus. Da gibt es einen Tag, am 29. März ist das, Bewegt gegen Rassismus. Da rufen alle Sportorganisationen auf, sich zu beteiligen. Zeigt mit eurem Verein, mit eurer Organisation, was ihr tut gegen Rassismus im Sport. Das können kleine Videos sein, das kann auch einfach ein Sportfest sein. Keine Ahnung, da kann man ganz, ganz viel machen. Ist, glaube ich, eine schöne Aktion, die jetzt wirklich schon viele Jahre funktioniert. In dem Rahmen will ich auch nochmal hervorheben, dass lose Netzwerk Pink gegen Rassismus, das über den Landessport mit NRW unter anderem entstanden ist, aber auch total coole Arbeit macht und sehr, finde ich, sehr sichtbar gute Arbeit macht und inhaltlich sehr stark ist in dem Feld. Verlinken wir natürlich auch. Und ganz frisch hat sich gegründet eine Organisation, die nennt sich Roots, gegen Rassismus im Sport. Da sind sehr viele Personen, die wir auch teilweise schon erwähnt haben, mit dabei, diese Selbstorganisation gegründet haben, auch als Verein ausgegründet haben und sich in der Tiefe mit dem Thema beschäftigen und, glaube ich, auch nochmal sehr viel Expertise damit bringen. Und ich würde, glaube ich, allen Menschen, die sich da berufen fühlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einfach mal auf die Website zu schauen. Wir verlinken die KollegInnen natürlich auch. Und freuen uns, vielleicht auch die ein oder andere Person aus dem Netzwerk hier mal begrüßen zu können. Kann ja passieren.
Vielleicht.
Bei den tollen Themen, die wir haben.
Ja, sehr gut. Mhm. Okay, also haben wir jetzt Keypoints am Ende unserer Sendung?
Ja, Rassismus ist nicht nur ein Vorfall, sondern eine Struktur. Mhm. Und struktureller Rassismus bietet den Rahmen für Diskriminierung und Gewalt gegen schwarze Menschen.
Mhm. Und ich mache weiter. Der Sport nimmt sich dem Thema vermehrt an, aber es ist ausbaufähig, genauso wie die Forschung ausbaufähig ist. Und Sensibilisierung, eher ja, aber eigentlich haben wir auch ein Repräsentanzproblem.
Genau, und anschließend dazu, insbesondere auf der Funktionärsebene, ist dieses Repräsentanzproblem vorhanden. Und vielleicht noch als positiven Schwenk am Ende, die Abwehr von rassismuskritischen Ideen ist auch ein Zeichen davon, dass sie wirken. Mhm. Genau. Vielen Dank, Nina.
Vielen Dank, Nico.
Und wie immer findet ihr in den Shownotes ganz viele Links und Infos. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ciao.
Tschüss.